Urn stieß die Kupferkugel mit einem Stück Draht an. Das namenlose Boot schaukelte auf den Wellen. »Kannst du sie nicht prügeln?« fragte Simony, der den Unterschied zwischen Maschinen und Menschen noch nicht so richtig verstanden hatte.
»Das ist eine philosophische Apparatur«, erwiderte Urn. »Es bringt nichts, wenn ich auf sie einschlage.«
»Hast du nicht gesagt, dass Maschinen unsere Sklaven sind?« fragte Simony.
»Aber keine, die man verprügelt«, antwortete Urn. »Die Düsen sind mit Salz verstopft. Wenn das Wasser aus der Kugel herauszischt, bleibt das Salz zurück.«
»Warum?«
»Keine Ahnung. Wasser reißt gerne mit leichtem Gepäck.
Dann stecken wir hier fest wie in einer Flaute. Kannst du denn gar nichts tun?«
»Doch, warten, bis sie sich abgekühlt hat. Dann kann ich sie säubern und neues Wasser hineingießen.«
Simony blickte sich irritiert um.
»Aber wir befinden uns immer noch in Sichtweite der Küste.«
»Du vielleicht«, meldete sich Didaktilos zu Wort.
Er saß in der Mitte des Bootes, hatte die Hände auf dem Knauf seines Spazierstocks übereinander gelegt und sah aus wie ein alter Mann, der nicht oft an die frische Luft kommt und diesen Ausflug mit Leib und Seele genießt.
»Keine Sorge, so weit draußen kann uns niemand sehen«, meinte Urn.
Er stocherte wieder an dem Mechanismus herum.
»Ich mache mir eher Gedanken um die Schraube. Schließlich ist sie entworfen worden, damit sie Wasser in Bewegung bringt und nicht, um vom Wasser bewegt zu werden.«
»Du meinst, sie ist ein wenig durcheinander?« fragte Simony.
»Sie hat eine Schraube locker«, warf Didaktilos fröhlich ein.
Bruta lag im spitz zulaufenden Ende des Bootes und schaute aufs Wasser. Ein kleiner Tintenfisch pumpte direkt unter der Oberfläche vorüber. Er fragte sich, was für einer es wohl war, und wusste sofort, dass es sich um den gemeinen, zehnarmigen Flaschentintenfisch aus der Klasse der Cephalopoda Philum Mollusca handelte, dass er anstelle eines Skeletts über ein inneres stützendes Knorpelgerüst sowie über ein gut entwickeltes Nervensystem und große, bilderzeugende Augen verfügte, die denen der Wirbeltiere durchaus ähnlich waren. Das Wissen gaukelte einen Moment vor seinem Verstand herum, dann verblasste es wieder.
»Om«, flüsterte Bruta.
»Ja?«
»Was machst du gerade?«
»Ich versuche, eine Mütze Schlaf zu kriegen. Schildkröten brauchen nämlich sehr viel Schlaf.«
Simony und Urn beugten sich über die philosophische Apparatur. Bruta starrte die Kugel an. Eine Kugel vom Radius R, die folglich ein Volumen V gleich, Klammer auf, 4/3, Klammer zu, N, R hoch 3 hatte und eine Oberfläche A gleich 4, N, R hoch 2.
»Mein Gott!«
»Was ist denn jetzt schon wieder?«
ließ sich die Stimme der Schildkröte vernehmen. Didaktilos Gesicht wandte sich Bruta zu, der sich an den Kopf fasste.
»Was ist ein Pi?«
Didaktilos streckte die Hand aus, um Bruta zu beruhigen.
»Was hast du?« fragte Om.
»Keine Ahnung. Es sind bloß Worte. Ich weiß doch nicht, was in den Büchern steht. Ich kann nicht mal lesen.«
»Viel Schlaf ist überaus wichtig«, sagte Om. »Davon kriegt man einen widerstandsfähigen Panzer.«
Bruta sank in dem schaukelnden Boot auf die Knie. Er kam sich vor wie ein Hausbesitzer, der unerwartet heimkommt und feststellt, dass sich überall Fremde eingenistet haben. Sie waren in jedem Zimmer. Nicht direkt bedrohlich, aber sie füllten doch jeden Winkel mit ihrem Dasein aus.
»Die Bücher sind undicht.«
»Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen«, meinte Didaktilos. »Du hast gesagt, du hast sie dir nur angesehen. Du hast sie nicht gelesen. Du hast nicht verstanden, was sie bedeuten.«
»Aber sie wissen, was sie bedeuten.«
»Hör mal, es sind bloß Bücher. Bücher durch und durch«, sagte Didaktilos. »Sie sind keinesfalls irgendwie magisch. Wenn man durch bloßes Draufgucken den Inhalt von Büchern verstehen könnte, wäre Urn ein Genie.«
»Was ist denn los mit ihm?« erkundigte sich Simony.
»Er ist der Meinung, er wisse zu viel.«
»Nein, ich weiß überhaupt nichts. Nicht im eigentlichen Sinne«, sagte Bruta. »Mir ist nur eben eingefallen, dass Tintenfische über ein inneres Knorpelgerüst verfügen.«
»Ich kann gut verstehen, dass einen das beunruhigt«, meinte Simony. »Diese Priester aber auch, die sind doch völlig irre, einer wie der andere.«
»Nein, ich weiß nicht einmal, was ein Knorpelgerüst sein soll.«
»Das ist ein skelettartiges Bindegewebe«, sagte Didaktilos. »Stell dir einfach etwas vor, das zugleich knochig und ledrig ist.«
Simony schnaubte.
»Alle Achtung«, sagte er. »Wir leben, um zu lernen, genau wie du gesagt hast.
Manche von uns machen es sogar umgekehrt, sagte die Daktylos. Was soll das denn schon wieder bedeuten?
Das ist Philosophie, sagte die Daktylos. Jetzt setz dich hin, mein Junge. Du bringst das ganze Boot zum Wackeln. Wir sind ohnehin schon überladen.
Es wird von einer Auftriebskraft an der Wasseroberfläche gehalten, die dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeit entspricht, murmelte Bruder und sackte in sich zusammen.
Hm?
Bloß, dass ich keinen Schimmer davon habe, was Auftriebskraft sein soll. Urn blickte von der Kugel auf.
Wir sind wieder startklar, sagte er. Du musst nur noch mit deinem Helm ein bisschen Wasser hier hineinschöpfen, Soldat. Und dann fahren wir weiter?
Naja, zuerst müssen wir wieder Dampf aufnehmen, antwortete Urn und wischte sich die Hände an seiner Toga ab.
Weißt du was, sagte die Daktylos, man kann auf verschiedene Weisen lernen. Das erinnert mich daran, wie mich der alte Fürst Lars Gere von Zord einmal gefragt hat, wie er zum Gelehrten werden könne, wo er doch keine Zeit habe zum Lesen und solchen Kram. Ich antwortete ihm, es gibt keinen Königsweg zum Lernen, Sir. Woraufhin er erwiderte, dann bau mir verdammt nochmal einen, sonst lasse ich dir die Beine abhacken. Nimm dir dafür so viele Sklaven, wie du willst. Ein erfrischend unverblümter Ansatz, das fand ich schon damals. Ein Mann, der nicht lange mit Worten herumspielte. Mit Menschen schon, aber nicht mit Worten.
Warum hat er dir die Beine nicht abgehackt? Wollte Urn wissen.
Weil ich ihm seinen Weg gebaut habe. Mehr oder weniger.
Wie denn? Ich dachte, das wäre bloß eine Metapher gewesen.
Du lernst dazu, Urn. Ich habe ein Dutzend Sklaven ausgewählt, die lesen und schreiben konnten. Die haben sich des Nachts ans Bett des schlafenden Königs gesetzt und ihm ausgewählte Passagen ins Ohr geflüstert.
Hat es funktioniert?
Keine Ahnung. Der dritte Sklave hat ihm einen 12 Zentimeter langen Dolch ins Ohr gejagt. Nach der Revolution hat mich der neue Herrscher aus dem Gefängnis befreit und gesagt, ich dürfe das Land verlassen, wenn ich verspreche, bis zur Grenze nichts mehr zu denken. Aber ich glaube nicht, dass an der Idee prinzipiell etwas falsch war.